Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern, wir feiern Ostern, wir feiern die Auferstehung Jesu Christi, wir feiern den Sieg des Lebens über den Tod. Und es ist kein Zufall, dass wir das in dieser Jahreszeit tun, im beginnenden Frühling. Um diese Tage herum beginnt sich die Natur nach ihrer Winterruhe meistens sichtbar und spürbar zu verwandeln. Zuerst noch etwas zögerlich und verhalten, dann aber mehr und mehr fängt alles an zu grünen und zu blühen. Was über die kalten und dunklen Wintermonate scheinbar tot war, erwacht zu neuem Leben. Damit wird für uns in der Natur im übertragenen Sinn etwas anschaulich, was unsere menschliche Vorstellungskraft eigentlich total übersteigt. Auferstehung übersteigt Gedanken und Worte. Und trotzdem erzählen wir an Ostern davon, erzählen vom Unfassbaren. Und es ist wichtig, dass wir das tun, so wie es auch die ersten Jüngerinnen und Jünger getan haben. Denn wir könnten Ostern nicht feiern, wenn sie nur geschwiegen hätten, weil sie das Geschehen nicht fassen konnten, als der auferstandene Christus ihnen begegnet ist. Aber wie erzählen wir davon? Wenn wir in der Bibel lesen, können wir feststellen, dass es nicht den einen Weg gibt. Und das ist auch gut so. Gerade weil Auferstehung so unfassbar ist, braucht es viele verschiedene Erzählungen und Berichte. Eine Weise davon zu reden, können wir in den Evangelien sehen. Sie erzählen Geschichten. Geschichten, in denen die Jüngerinnen und Jünger Jesus nach dessen Tod am Kreuz und Begräbnis wieder begegnen und erfahren, erlebt. Eine dieser Erzählungen, so wie sie uns der Evangelist Lukas überliefert hat, haben wir gerade vorhin in der Lesung gehört. Auf eine ganz andere Weise setzt sich Paulus mit diesem Unsagbaren auseinander. Er selber war ja kein direkter Jünger Jesu und hat auch dessen Tod und Auferstehung nicht hautnah miterlebt. Sie ist ihm zunächst von anderen bezeugt worden. Und später durch eine eigene Begegnung mit dem Auferstandenen zur Gewissheit geworden. Das war auch der Ausgangspunkt seiner Missionstätigkeit für das Evangelium, die er bekanntlich mit einem Eifer betrieben hat wie kein anderer. Dass Christus vom Tod auferweckt worden ist, war für ihn dabei das absolut Zentrale. Sonst, so schreibt er in seinem Brief an die Gemeinde in Korinth, wäre seine Predigt vergeblich und auch unser Glaube wäre umsonst. Und weil Christus als Erster von den Toten auferstanden ist, werden auch alle, die an ihn glauben, wenn sie sterben, mit ihm auferweckt werden. Wie aber soll das gehen? Darum geht es in unserem heutigen Predigttext. Wir haben ihn bereits in der Epistellesung gehört. Ich lese ihn nochmals nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Eins steht fest, liebe Brüder und Schwestern. Menschen aus Fleisch und Blut können nicht in Gottes Reich kommen. Nichts Vergängliches wird in Gottes unvergänglichem Reich Platz haben. Ich möchte euch aber ein Geheimnis anvertrauen. Wir werden nicht alle sterben, aber Gott wird uns alle verwandeln. Das wird ganz plötzlich geschehen, von einem Augenblick zum anderen, wenn die Posaune das Ende ankündigt. Auf ihr Zeichen hin werden die Toten auferweckt und bekommen einen unvergänglichen Körper. Und auch wir Lebenden werden verwandelt. Denn das Vergängliche muss mit Unvergänglichkeit und das Sterbliche mit Unsterblichkeit überkleidet werden. Wenn aber dieser vergängliche und sterbliche Körper unvergänglich und unsterblich geworden ist, dann erfüllt sich, was die Heilige Schrift vorausgesagt hat. Das Leben hat den Tod überwunden. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo bleibt nun deine Macht? Die Sünde ist wie ein Stachel, der tödliches Gift in sich trägt. Durch sie hat der Tod seine Macht und die Sünde hat ihre Kraft durch das Gesetz. Aber Gott sei Dank, er schenkt uns den Sieg durch Jesus Christus, unseren Herrn. Bleibt daher fest und unerschütterlich in eurem Glauben, meine lieben Brüder und Schwestern. Setzt euch mit aller Kraft für den Herrn ein, denn ihr wisst, nichts ist vergeblich, was ihr für ihn tut. Soweit also Paulus. Er versucht mit ganz anderen Worten Auferstehung zu beschreiben als die Geschichten in den Evangelien. Da ist die Rede von Vergänglichem und Unvergänglichem, von Sterblichkeit und Unsterblichkeit, von einer Posaune, die eine große Verwandlung ankündigen wird. Dann wird das Vergängliche mit Unvergänglichem und das Sterbliche mit Unsterblichem überkleidet. Und diese grundlegende Verwandlung wird alle umfassen, die bereits Verstorbenen wie auch die noch Lebenden. Wenn Paulus hier so argumentiert, kann man sich die Frage stellen, was die Situation in Korinth war, in die hinein er seinen Brief geschrieben hat. So eindeutig können wir das nicht rekonstruieren, aber möglicherweise war ein Teil der Gemeindeglieder der Meinung, dass sie durch den Glauben bereits vollendet seien und deshalb keiner zukünftigen Auferweckung mehr bedürfen. Das hat zu einer Leibfeindlichkeit geführt, verbunden mit einer rein geistigen Jenseitshoffnung. Auferstehung war für sie dann höchstens noch das Abfallen der Materie, aber nichts, was mit ihrem Leib zu tun hat. Dieser Vorstellung widersetzt sich Paulus. Für ihn ist Auferstehung kein, wie auch immer zu denkendes, innerweltliches Geschehen, sondern ein endzeitliches Ereignis. Denn darin zeigt Gott seine Treue zu seinen Geschöpfen, indem er durch sein schöpferisches Handeln auch den Tod verwandelt ins Leben hinein und ihm so seine zerstörerische Macht nimmt. Diese Verwandlung kann nicht ohne den Leib geschehen. Und der Erste, der dieses verwandelnde Handeln Gottes buchstäblich am eigenen Leib erfahren hat, ist Jesus Christus selbst. Und uns allen wird es ebenso gehen, nämlich dann, wenn die Posaune das Ende ankündigen wird. Ich vermute mal, dass die Argumentation des Paulus an sich schon einigermaßen nachvollziehbar ist. So rein theoretisch, meine ich. Nur im Grunde sind es doch auch sehr fremde und vielleicht auch befremdliche Vorstellungen. Wie soll denn das genau sein mit dieser Verwandlung? Wie und womit soll Endliches mit Ewigem umhüllt werden? Und was soll die Posaune damit zu tun haben? Wobei diese Aussage vielleicht noch am einfachsten erklärbar ist. Denn Paulus nimmt hier eine Vorstellung seiner Zeit auf, die wir auch an verschiedenen Stellen der Bibel finden, im Alten wie im Neuen Testament. Es ist die Vorstellung, dass eine Gotteserscheinung einhergeht mit dem Schall einer Posaune. Paulus selbst erläutert das, was er hier nur so beiläufig erwähnt, in seinem ersten Brief an die Thessalonicher auch etwas ausführlicher. Auch dort geht es um die Auferstehung der Toten und er schreibt: Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel und die Toten werden in Christus auferstehen. Der Schall der Posaune wird also das Kommen Gottes ankündigen, wenn die Toten auferweckt werden. Auch das ist für uns heute vermutlich eine eher fremde Vorstellung. Aber es kann auch gut sein, auch dem Befremdlichen mal Raum zu geben und es wirken zu lassen. Vielleicht öffnet sich dann etwas, vielleicht nicht auf den ersten, aber auf den zweiten, dritten oder auch erst auf den vierten Blick. Etwas, das mich berührt. So wie bei den Jüngern, die einen längeren Weg nach Emmaus gehen mussten, bis sie den auferstandenen Christus an ihrer Seite erkannt haben. Erkannt haben, was dieser scheinbar Fremde mit ihnen zu tun hat. Denn es ist tatsächlich so mit unserem heutigen Predigttext. Er hat radikal mit uns zu tun. Hier steht nicht mehr Christus im Mittelpunkt, dessen Auferstehung wir gestern gefeiert haben. Hier steht nun jede und jeder Einzelne von uns gewissermaßen plötzlich im Scheinwerferlicht von Ostern. Denn es geht um die Frage, was macht Ostern mit mir? Wie kann ich mir das vorstellen mit meiner Auferstehung? Kann ich mir das überhaupt vorstellen? Ein Problem, um das schon Paulus gewusst hat. Er redet deshalb auch vom Geheimnis. Ich möchte euch aber ein Geheimnis anvertrauen, schreibt er an die Gemeindeglieder in Korinth. Ein Geheimnis, in der griechischen Sprache des Paulus, ein Mysterium. Per Definition ist das ein mit dem Verstand nicht ergründbares Geschehen. Eine Sache, welche sich der eindeutigen Aussagbarkeit und Erklärbarkeit entzieht. Das hat auch Paulus gewusst, als er seinen Brief geschrieben hat. Und es ist wunderschön zu sehen, wie er versucht, das Unsagbare in Worte zu fassen. Das verändert seine Sprache. Er, der sonst so scharfsinnige und wortgewandte Theologe, wird tastend, suchend, nimmt Bilder zu Hilfe. So geht er wenige Verse vor unserem Predigttext auf die Frage ein, wie denn dieser Körper beschaffen sein wird, den die Toten haben werden, wenn sie auferstehen. Und er argumentiert damit, dass ja auch alle Geschöpfe von Gott unterschiedlich gemacht seien. Deshalb wird auch dieser Leib ganz unterschiedlich sein. Und so schreibt er: Auch die Lebewesen haben nicht alle die gleiche Gestalt. Die Gestalt der Menschen ist anders als die der Tiere. Die Gestalt der Vögel anders als die der Vögel, als die der Fische. Die Sterne am Himmel sind ganz anders beschaffen als die Geschöpfe auf der Erde. Doch jeder Stern und jedes Lebewesen ist auf seine Weise schön. Die Sonne hat ihren eigenen Glanz, anders als das Leuchten des Mondes oder das Glitzern der Sterne. Selbst die Sterne unterscheiden sich in ihrer Helligkeit voneinander. Genauso könnt ihr euch die Auferstehung der Toten vorstellen. Unser irdischer Leib ist wie ein Samenkorn, das einmal vergeht. Wenn er aber auferstehen wird, ist er unvergänglich. Genauso könnt ihr euch die Auferstehung der Toten vorstellen, sagt Paulus. Ist nun also alles klar? Auch wenn er versucht, in Worte zu fassen, Paulus hat gewusst, dass er mit seinen Gedanken unsere menschlichen Grenzen des Vorstellbaren sprengt. Sonst hätte er nicht vom Geheimnis geschrieben, vom Mysterium. Der Begriff leitet sich übrigens vermutlich ab vom griechischen Verb myein, was so viel bedeutet wie sich schließen. Das kann sich auf die Augen beziehen, aber auch auf den Mund. Ein Mysterium ist also etwas, worüber man letztlich den Mund schließen muss, worüber man schweigen muss. Darum geht es im heutigen Predigttext am Ostermontag. Und trotzdem soll darüber gepredigt werden, weil es wichtig ist, dass wir davon erzählen. Ich möchte schließen mit einem kleinen Text des deutschen Schriftstellers Helmut Heißenbüttel. Er trägt die Überschrift »Das Sagbare Sagen«. Und für alle, die diese Erinnerung an die Botschaft des Ostermontags mitnehmen möchten, er liegt nachher auch beim Ausgang der Kapelle zum Mitnehmen aus. Das Sagbare sagen, das Erfahrbare erfahren, das Entscheidbare entscheiden, das Erreichbare erreichen, das Wiederholbare wiederholen, das Beendbare beenden, das Nichtsagbare, das Nichterfahrbare, das Nichtentscheidbare, das Nicht-Erreichbare, das Nicht-Wiederholbare, das Nicht-Beendbare, das Nicht-Beendbare nicht beenden. Amen.